Guten Morgen miteinander. Danke vielmals, Steffi, für die Lieder, für das Vorspielen, für die Einstimmung. Glaube ich, gerade das letzte Lied, Herr, deine Liebe, das ist so gross, hat eigentlich sehr schön auf den heutigen Morgen vorbereitet oder auf die Predigt vorbereitet. Jetzt für die, die mich nicht so kennen, die tauche ja vielleicht ein-, zweimal im Jahr, nein, einmal oder alle zwei Jahre auf. Ganz kurz noch, wer ich bin, dass ihr ein bisschen wisst, mit wem wir es zu tun haben. Mein Name ist eben Markus Hauser und ich komme von der FEG Vellanden, das ist ja am Greifensee. Kurze Fahrt hierher. Bin verheiratet. Wir haben drei erwachsene Kinder, die sind auch verheiratet. Und das mögen sich vielleicht die einen oder die anderen erinnern, gehört noch mal jemand zu unserer Familie. Weiss es noch irgendjemand vom letzten Mal? Das Büsi, der Simba, genau. Der Simba, der gehört ja auch noch unsere Tageskatze, also in der Zwischenzeit ist eigentlich der Untermieter. Und als ich heute Morgen die Predigt noch mal memoriert habe, ich bin auf dem Sofa gelegen, ist er auch dazugekommen, hat auch einen kurzen Blick in die Predigt geworfen, so mit der Nase dran gestüffelt. Er ist aber nachher eingeschlafen. Jetzt hoffe ich, dass es euch nicht so geht. Und falls irgendjemand gleich müde ist, weil er einfach viel zu tun hat, dann ist vielleicht der Nachbar da, der ihn dann weckt und wieder wachrütteln tut. Jetzt, die meisten haben vermutlich entdeckt, dass da vorne etwas Spezielles steht. Der Stuhl da. Ein Sonntagsschüler, der vorher da vorne gesessen ist, hat einen ganz verwundert angeschaut. Was denkt ihr dafür? Wer ist der Stuhl? Von König? Noch weitere Vorschläge? Für den Prinz und die Prinzessin. Ja, man sieht da so Goldbordüren rundherum. Jetzt sind wir, glaube ich, noch nicht ganz ausgeschöpft mit den Ideen, oder? Für einen Chef. Genau. Es darf noch geistlicher werden. Für Jesus. Für alle Macht. Und wer hat alle Macht? Da hat es jemand gesagt vorher. Genau, oder für Gott. Ich muss euch enttäuschen, der Stuhl ist für mich. Also, nicht weil ich jetzt müde bin, Gott ehrlicherweise, ich bin schon ein bisschen müde, weil ich schon ein bisschen früher aufgestanden bin. Oder weil ich es einfach bequemer haben im Predigen. Ich meine, ihr sitzt ja auch relativ bequem, oder? Wobei, der Stuhl ist schon noch bequemer. Im Rücken drückt es jetzt ein bisschen, aber das ist eigentlich nicht aus dem Grund. Und zwar, der Grund, den möchte ich euch verraten. Es ist so, in zwei Wochen verändert sich in meinem Leben etwas ganz Spezielles. Ich werde nämlich Grossvater. Aus dem Grund habe ich den Stuhl mitgenommen. Wo wir das gehört haben, dass wir Grosseltern werden, da haben wir uns mega gefreut. Wirklich mega gefreut. Wir haben sehr gerne Kinder und jetzt haben wir ein eigenes Ding in der Familie. Und wir haben dann überlegt, wie können wir uns vorbereiten darauf. Also auch daheim, was müssen wir machen? Welche Sachen müssen wir parat machen? Wir haben überlegt, wie wir die angehenden Eltern können unterstützen können. Wie wir ihnen helfen können. Und vor allem haben wir auch angefangen, beten für das Kind, das auf die Welt kommt. Und wir haben es sogar so gemacht, wir haben dem Kind einen provisorischen Namen gegeben. Ich habe der Tochter gesagt, nicht, dass sie jetzt den Namen müsste annehmen. Das ist ganz ungezwungen. Aber dass wir so das Baby schon ein bisschen personalisiert haben und wissen, aha, wir beten jetzt für das. Und dass vor allem auch Gott weiß, für wer wir da beten, wenn wir irgend so einen Namen nehmen. Und wir sind wirklich gespannt. Ich speziell bin auch gespannt und mich interessiert jetzt eigentlich schon ein bisschen, was es wenn lernen wird. Und ich habe schon erste Spielsachen gekauft, um dann gewisse Sachen dem Kind beizubringen. Und natürlich werde ich mit dem Üben Grosspapi sagen, oder? Vielleicht bevor Mami oder Papi sagt Grosspapi. Das wäre eine gute Herausforderung. Es gibt aber auch andere Veränderungen, habe ich gemerkt. Ich habe gemerkt, dass ich auf einmal mit einer Großmutter zusammenlebe. Und sie mit einem Großvater. Ja, das ist schon eine Umstellung, oder? Ich meine, bis jetzt eine Frau und eine Großmutter. Aber Freude in allem steht gleich über allem. Also die Freude ist wirklich genial und es ist mega schön, Großeltern zu werden. Und als ich so ein bisschen über die Frage nachgedacht habe, habe ich mir überlegt, ja, wie fühlt sich echt Gott, wenn er, also nicht Großvater, aber wenn er Vater wird? Wie fühlt sich echt Gott, wenn er Vater wird? Und ich bin überzeugt, dass er die gleiche Freude hat. Eine mega Freude. Und darum stand ich jetzt wieder auf. Nicht, dass ihr denkt, der hockt die ganze Predigt da. Und dann erzählt das noch jemandem, das wäre dann ganz blöd. Und jetzt habe ich aus dem Großvaterstuhl einen Thron Gottes gemacht, so wie wir es vorher schon gehört haben. Einen Thron Gottes. Und nochmal die Frage: Wie fühlt sich wohl Gott, wenn er Vater wird? Wenn er eine Person anspricht und die sagt dann: Ja, Herr, ja, Gott, ich möchte dein Kind werden. Bei Gott löst das eine mega Freude aus. Ich war gestern bei einem 92-jährigen Mann auf Besuch gewesen, und ich habe nochmal probiert zu erklären, wie wichtig das die Entscheidung für Gott ist. Wie wichtig das die Entscheidung für Gott ist. Aber ganz ehrlich, der hat mir tausend Ausreden gebracht. Ich habe dann gesagt: Du Ernst? Vielleicht in 2, 3 Monaten stirbst du und wo bist denn du? Und dann ist schon die nächste Ausrede gekommen. Und dann ist wieder die nächste Ausrede gekommen. Und ich habe gesagt: Du Ernst, aber wenn jetzt du die Stegen runterfallen würdest, wäre dir das gleich? Nein, sicher nicht. Oder wenn eine andere Person, die er gerne hat, wenn deren etwas passiert. Oh nein, das darf doch nicht passieren. Aber Ernst, wenn du mal vor Gott stehst und nicht ins ewige Leben hineinkommst, dann ist ja das viel schlimmer, als wenn du die Stegen runterstürzt. Aber er hat im Moment immer noch ein Nein. Wie schön ist es für Gott, wenn sich Menschen für ihn entscheiden. Vielleicht kommt euch da die Bibelstelle in den Sinn. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Gott freut sich, wenn Menschen zu ihm kommen, wenn Menschen sich für ihn entscheiden. Und er trägt in seinem Leben ganz eine tiefe Sehnsucht, dass das noch viel, viel mehr passiert. Noch viel mehr passiert. Und das ist eigentlich ein bisschen auch der Grund, warum wir da heute Morgen zusammen sind. Damit wir uns selber ein bisschen unsere Identität in Gott wieder können stärken. Und das ist ein Ziel von heute Morgen, dass wir unsere Beziehung zu Gott wieder können stärken können. Und das Zweite ist, dass wir auch verstehen, welche Sicht das Gott in dies und in mein Leben hinein hat. Was er überlegt hat, was er denkt hat. Und mein Wunsch ist für heute Morgen, dass du näher zu Gott kommst. Dass du ihn ganz persönlich erleben tust. Dass du dich freust an dem, was er dir schenken will, was er dir mitgibt. Das ist absolut genial. Aber dass du unter Umständen auch ganz ehrlich deinen Glauben unter die Lupe kannst nehmen. Und dort, wo nötig ist, auch Korrekturen kannst anwenden. Ich habe letzte Woche ein Mail bekommen von England. Da hat mir eine Frau geschrieben, da vor 15 Jahren hatte ich mal Kontakt zu der. Und sie hat mir geschrieben, ihre Schwester, und die kenne ich, aber habe ich auch schon lange keinen Kontakt mehr. Ihre Schwester, die geht regelmäßig in eine Gemeinde, aber sie ist total verkracht mit dieser Schwester in England. Und die Schwester in England, die leidet derart darunter. Und ich habe mir dann überlegt, ja, wie kann Gott Korrektur anwenden, wenn nicht zum Beispiel so einem Gottesdienst? Oder wie kann Gott Korrektur anwenden, vielleicht dort, wo wir Bibel lesen? Aber was ganz wichtig ist, wir müssen offen sein dafür und die Korrektur auch annehmen und dann umsetzen und dann behalten. In dem ersten Teil würde ich etwas ganz Wichtiges unterstreichen. Bei Gott geht es gar nie um eine Leistung, die du erbringen musst, sondern immer um Beziehung. Es geht immer um Beziehung. Der Satz, der klingt jetzt ganz einfach, aber ich kann euch garantieren, der Satz ist nicht ganz so einfach. Weil wir leben in einer ganz stark leistungsorientierten Gesellschaft. Wir müssen etwas leisten, oder? Dominik, gell, du musst auch etwas leisten, oder? Bist du Geschäftsführer oder nicht? Aber vielleicht hat es einen Geschäftsführer unter uns. Und jeder von uns weiss, wir müssen etwas leisten. Die Kinder von früher müssen schulische Leistungen erbringen. Und nachher im Job, und wenn du deine Leistung nicht erbringst, dann spickst du irgendwo raus. Und unser Problem ist, dass wir den Druck, den wir da wahrnehmen, wo wir drin stehen, dass wir den eben auch in unserem Glauben übernehmen. Und dann überlegen, ja, Gott ist genau gleich. Und wenn ich das leiste oder nicht leiste, dann ist er zufrieden oder nicht zufrieden mit mir. Aber Gott ist absolut anders. Gott ist wirklich absolut anders. Und da müssen wir vielleicht, wenn wir unter dem Leistungsdruck stehen, auch unter dem Leistungsgedanken, müssen wir vielleicht auch eine gewisse Veränderung vornehmen. Ich kenne Einzelne, die zerbrechen auch unter dem geistlichen Leistungsdruck, wo sie den Eindruck haben, Gott erwartet das von ihnen. Darum ist im Glauben ganz wichtig, alles schaffen, allen Einsatz. Alles Leben darf eigentlich nur aus dieser Beziehung raus zu Gott entstehen. Und dafür muss die Grundlage sein. Im Klartext heisst das, du tust etwas für Gott, weil du ihn gern hast. Du setzt deine Begabung für Gott ein, weil du ihn gern hast. Du gibst etwas von deinem Geld zurück an Gott, weil du ihn gerne hast. Gestern habe ich Seniorin besucht. Am Schluss hat sie mir 3'000 Franken mitgegeben. Also nicht für mich, für die Gemeinde. Aber ich habe gespürt, sie hat Gott gern. Wenn sie mir jetzt die 3'000 Franken mitgegeben hat und gedacht hat, so, jetzt ist Gott wieder mal zufrieden mit mir, oder? Ich glaube, das wäre ganz ein falsches Motiv. Sie jetzt auch verhalten, oder? Für Ferienbuch oder für sonst etwas. Ich mache etwas, weil ich Gott gern habe. Darum setze ich mich ein, darum tue ich etwas machen. Und nicht die Balance, jetzt mache ich das und dann ist Gott zufrieden. Das ist ganz, ganz ein falscher Ansatz. Und unter dem leiden wir, unter dem leide ich selber auch. Wenn man diese Haltung hat, dann kann das Leben vollständig verändern. Und darum geht es heute Morgen auch um Beziehung. Beziehung ist ja ein ganz, ganz wichtiges Element. Jetzt, was bei Beziehung zu Gott interessant ist, es sind eigentlich viele Elemente, die wir zwischenmenschlich können anwenden können, brauchen, sind ganz ähnlich auch gegenüber Gott. Ich möchte heute Morgen einige so zwischenmenschliche Beziehungen auf Gott übertragen und ich hoffe, das eine oder das andere spricht euch an. Also was gehört zu einer göttlichen Beziehungspflege? Ich tue 8 Punkte nennen. 8 Punkte. Also normalerweise darf man nur 3. 3 und dafür längere. Ich mache jetzt 8 und dafür kürzere. Ihr müsst euch nicht alle merken. Müsst nicht. Am Schluss soll ich es auch nochmal aufzeigen, ist die Liste denn da. Aber vielleicht nehmen wir da 3 oder vielleicht 4 und die, die nicht so Gedächtnis haben, können auch reduzieren auf 2 Spekarolen. Nehmt doch die mit und überlegt vielleicht mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einem Ehepartner, daheim in der Familie, wie könnt ihr das umsetzen? Wie könnt ihr an dem arbeiten und da etwas vertiefen? Und eben wie gesagt, gewisse Sachen findet man oder kann man auch anwenden in der Beziehung, in der Ehe, in Freundschaften und so weiter. Der erste Punkt, such seine Nähe. Ich denke, das ist eigentlich das Natürlichste in einer Beziehung. Das Natürlichste. Die Nähe zum anderen suchen. Stellt euch mal vor, wenn ich den ganzen Tag im Büro oben bin, ich bin im gleichen Haus, habe ich das Büro, und ich komme abends heim und gehe sofort in mein Atelier. Ich habe so ein Atelier, wo ich elektronische Sachen mache, das ist mein Hintergrund. Und ich gehe sofort dort rein. Und meine Frau Claudia ist dann im Raum nebenzu, wo sie auch so ein kleines Büro hat. Und sie arbeitet dort drin und wir sehen uns überhaupt nicht. Das wäre irgendwie ganz unnatürlich. Eine intakte Beziehung wirkt doch wie ein Magnet. Da will man einander sehen, da will man einander Freude haben, da will man austauschen, will reden miteinander. Und das Gleiche ist bei Gott, er sehnt sich so nach dir. Er will einfach Kontakt haben mit dir. Schon morgen früh, am Tag durch. Er will eigentlich deine Nähe spüren. Schritt für Schritt. Und wenn er das kann, dann füllt sich das Vaterherz Gottes mit ganz, ganz viel Freude. Der Jakobus gibt den Tipp weiter. Er sagt, er naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Also wenn wir zu Gott gehen, wenn wir seine Nähe suchen, dann ist er automatisch auch da und berührt uns und schenkt Freude und Frieden ins Herz hinein. Und das ist ganz genial, das Versprechen, das er gibt im Jakobusbrief. Wenn ihr zu mir kommt, dann bin ich ganz nahe bei euch. Und die Nähe, die gilt ja übrigens auf Gemeindeebene. Der Heilige Geist will eigentlich jedem von uns eine Sehnsucht ins Leben hineinlegen, dass wir uns zum Beispiel treffen, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, dass wir Freude haben, einander zu sehen und auszutauschen und miteinander zu überlegen, wie kommen wir im Glauben weiter oder wie geht es euch persönlich oder wie kann ich für den einen oder für den anderen beten. Punkt 2, ihr seht, sie sind wirklich kurz, also es gibt kein Verdauungsproblem. Bleib neugierig. Bleib neugierig. Unser Gott ist kein langweiliger Gott. Er ist kein langweiliger Gott. Er steckt voller Überraschungen. Er hat ganz viele Sachen parat. Du mach dich unbedingt auf eine geistliche Entdeckungsreise. Der Paulus schrieb den Kolosser folgenden Vers: In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also in Jesus hat es ganz viele Sachen und Jesus widerspiegelt eigentlich den Reichtum vom Vater, weil er kommt ja von dort, er kennt ja alles und hat all die Sachen jetzt auch bei sich, weil er bei Gott ist. Also wenn du irgendeinen verborgenen Schatz entdecken willst, den Gang bei Gott graben. Also ich weiß nicht, da außen, wenn ihr da graben könnt, ihr findet vermutlich keinen Schatz, oder? Ich weiß nicht, wenn ihr da noch irgendwie ein archäologisch gut sind, vielleicht ein Stein oder irgendeine versteinerte Muschel oder irgend so etwas. Aber nicht mehr. Und bei Gott könnt ihr ganz, ganz viel finden. Und ich bin überzeugt, wenn du dich aufmachst und einfach mal ein Jahr absteckst und sagst, innerhalb von dem Jahr will ich ganz viel von Gott entdecken, dann wirst du das machen. Ich habe angefangen, in meiner persönlichen Stille, Gott einfach immer wieder zu bitten und zu sagen, Herr, schenk doch du mir heute irgendein Wunder. Das ist ein bisschen unverschämt, oder? Aber ich habe gemerkt, je mehr wir Gott ganz konkret erleben, je ermutigender ist das für uns. Für mich auf jeden Fall in diesem Dienst, weil ich bin dauernd mit dem beschäftigt. Ihn um Wunder zu bitten. Ich will nur ein Beispiel zeigen. Wir haben eine Frau, die ist 3 Jahre ganz stark depressiv gewesen. Am Anfang ist es noch gegangen, hat sie gesagt, da gewisse Sachen gehen nachher, hat sie nichts mehr können machen. Sie hat sich nicht mehr rausgetraut, nicht mehr posten, keine Leute mehr gesehen. Alles ist ihr zu viel gewesen, wirklich alles. Wir haben nicht gewusst, was machen. Die Ärzte haben nicht gewusst, was machen. Die Medien haben nichts genützt. Also es war eine absolute Katastrophe gewesen. Dann hat sie, es war glaube ich am Mittwochmorgen, hat sie zu Gott gesagt, also, jetzt machen wir 2 Sachen. Entweder machst du mich gesund oder du nimmst mich zu dir, dass ich die Krankheit nicht mehr habe. Also 2 Sachen, jetzt hätte Gott 2 Sachen auswählen oder? Was denkt ihr, was hat er gemacht? Hat sie gesund gemacht. Ganz eigenartig. Sie hat am Donnerstag einen Herzinfarkt gehabt, ist ins Spital gekommen, neu die Erholung, Depression ist weg gewesen. Sie ist noch zum Hausarzt gegangen und hat gesagt, danke, dass ich den Herzinfarkt hatte. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gedankt hat wegen einem Herzinfarkt. Und jetzt, 1,5, 2 Jahre später, geht es ihr wunderbar. Im Herzen nicht so, aber von der Depression nicht mehr um, weg, fort. Wenn wir hingehen und Gott auch konkret um sein Eingreifen bittet, ich glaube, dann können wir Sachen erleben. Dann können wir Sachen bei ihm entdecken. Wir haben angefangen bei uns, für Menschen, zum Beispiel jemand, ein Mann, noch jünger als ich, der schizophren ist. Seit 30 Jahren. Ich bete fast jeden Tag für ihn, andere beten auch für ihn. Und wir sagen Gott, du, der ist seit 30 Jahren schizophren, bitte mach doch du etwas. Heilen du. Heilen du. Das ist ganz ein Treue. Vor 2 Wochen war er im Gebet am Sonntagmorgen. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass der ganz anders betet. Und ich habe Gott schon angefangen zu danken. Danke, Herr, dass du jetzt einen ersten Schritt gemacht hast. Und vielleicht das nächste Mal, wenn ich in Gottesdienst komme, ist er ganz befreit und das wäre derart genial. Das würde mich und die ganze Gemeinde ermutigen. Und das würde es auslösen, wir würden noch mehr dafür beten. Wir würden noch mehr von Gott erwarten. Einfach in einer ganz gesunden, guten Neugier. Ein dritter Punkt. Lass ihm zu. Ich merke bei mir selber, dass das vermutlich für mich ein bisschen der schwierigste Punkt ist. Ich meine, ich mache immer stille Zeit, lese in der Bibel, bete. Aber ich habe dann gemerkt, so ruhig werden und einfach Zeit lang auf Gott zu hören, ist eigentlich das Schwierigste. Weil der Pendenzenberg, der ist immer da und der drückt immer und der haltet mich auf Trab. Und dann ist es schwierig, um da einfach dagegen zu steuern. Aber ich habe gemerkt, ich muss an dieser Stelle üben, dass ich einfach Zeiten habe, wo ich ruhig werde, wo keine Arbeit drücken darf und wo Gott kann reden, wo Gott kann Sachen in mein Leben hineinlegen. Die Jesaja sagt folgenden Vers, und das ist ganz erstaunlich, oder? Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Seht ihr das Wort stark? Im Glauben stark. Jetzt geht der Vers noch weiter. Weiss es eventuell jemand? Ja, genau. Das ist dann blöd, he? Also ich finde das ziemlich traurig. Aber ihr wollt nicht. Aber da muss ich jetzt nicht auf jemanden von Israel zeigen, das ist ein Vers von Jesaja. Da kann ich auch in mein Leben schauen und überlegen, ja, will ich das überhaupt? Und vielleicht dann dran gehen und Gott sagen, okay, du sagst es und du willst mich stark machen und ich will jetzt einmal ruhig sein und einfach hören, was du in mein Leben hineinlegen willst. Oder der Luther, der hat auch ganz einen lustigen Vers gesagt oder einen lustigen Satz gesagt. Ich habe heute viel zu tun, darum muss ich viel beten. Also ganz ehrlich, bei mir kommt es meistens anders raus, oder? Ich habe ganz viel zu tun, jetzt soll ich noch rasch beten, oder? Aber es ist eigentlich der falsche Weg. Und ich habe schon erlebt, dort, wo ich Gott Sachen hingelegt habe und gewusst habe, da komme ich nicht mehr weiter und bei ihm stehen geblieben bin, dass er eine Lösung geschenkt hat, wo ich gar nicht drauf gekommen wäre. Und es hat wirklich geholfen. Ich möchte dich ermutigen, nimm die Chance wahr und versuch auf Gott zu hören. Versuch so Punkte in deinem Alltag einzubauen, wo du sagst, jetzt soll ich alles auf die Seite legen. Der Staubsauger, der Computer, das Handy und lass nur auf Gott. Ein vierter Punkt, der da dazugehört, gib ihm Raum. Wir haben schon festgehalten, wir können ganz, ganz viel bei Gott entdecken. Aber damit das kann geschehen, braucht es Raum und Zeit. Braucht es Raum und Zeit. Und die musst du Gott ganz bewusst übergeben. Es gibt ja verschiedene Beispiele in der Bibel, wo das Menschen machen. Zum Beispiel ein Bub, von dem können wir lernen. Der Samuel sagt da, Herr, sprich Herr, ich höre. Ein kleiner Bub, der einfach sagt, ich nehme mir jetzt Zeit und höre, was du sagst. Also wir Erwachsenen können jetzt da von dem 4-5-jährigen Bub lernen. Oder auch der Prophet Jesaja, der hat die Frage von Gott aus dem Himmel gehört, wer ist da, wer soll ich schicken, welcher Bote ist bereit? Und dann sagt Jesaja, Herr, ich bin da, send doch mir. Und weil die zwei Personen, und wenn wir sie in der Bibel ein bisschen anschauen, haben die ja dann bewegende Sachen können machen, weil die zwei Personen Bereitschaft gezeigt haben, ja, ich bin bereit, komm, du darfst mit meinem Leben etwas machen, hat Gott durch sie ganz viel verändern. Und ich bin überzeugt, heute auch, Gott könnte ganz viel machen durch uns. Dort, wo Menschen bereit sind, wo junge Leute zum Beispiel sagen, Herr, du darfst mein Leben haben, oder? Du darfst es haben. Also einen Blankoscheck unterschreiben. Da kann Gott anfangen zu wirken und handeln. Aber nicht nur bei jungen Leuten, auch bei Mittelalter, bei Senioren. Wenn Senioren sagen, Herr, du kannst mein Leben haben, schau, da hast du es. Dann kann er plötzlich wirken, Sachen wirken, die wir gar nicht dran denken, die wir nicht für möglich gehalten haben. Wir veranstalten bei uns im Frühling immer so eine Kinderwoche, das kennt ihr sicher auch, vielleicht haben die auch so etwas, das weiss ich jetzt gar nicht. Wir hatten kürzlich eine Sitzung und haben die verschiedenen Punkte besprochen und an einem Punkt sind wir ein bisschen deprimiert gewesen. Und zwar wegen den Mitarbeitern. Es ist so, wir haben verschiedene aus der Gemeinde, die setzen sogar ganze Wochen ein für die Kinderwoche. Wir haben sogar Leute, also Eltern von den Teilnehmern, von diesen Kindern, die kommen mithelfen, obwohl sie Jesus gar nicht kennen. Aber dann erleben wir auch ganz viele, die uns Absagen machen. Wir sagen, nein, ich habe keine Zeit, vielleicht will ich mir auch keine Zeit nehmen. Und das hat uns recht traurig gemacht. Weil ich möchte mal fragen, welchen Stellenwert hat der Bau vom Reich Gottes in unserem, in deinem Leben? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz eine wichtige Frage. Ich habe bei uns in der Gemeinde schon ein paar Mal gesagt, schaut, im ewigen Leben, ich weiss nicht, will jemand von uns ewig Leben haben? Können wir mal schauen? Wer würde es gerne? Also, im ewigen Leben, da könnt ihr nur ausruhen. Die singen können, sie singen vielleicht, die Klavier spielen können, die spielen dann Klavier, also ich sicher nicht, weil es ein bisschen falsch tönen. Aber im ewigen Leben haben wir, das ist völlig chillig, oder? Würden die Jungen sagen. Aber da, jetzt, auf dieser Erde, haben wir ganz eine wichtige Aufgabe, ganz eine wichtige Aufgabe. Und darum ist jede Stunde, jede 2 Stunden, jede 3 Stunden, die du für Gott einsetzt, extrem wichtig. Und es ist viel wichtiger als alles andere. Und manchmal habe ich den Eindruck, verbrauchen wir Zeit für Sachen. Da kann jetzt Fernsehen schauen sein, gamen. Es kann jeden sein. Ich kenne Leute, die jeden den ganzen Tag. Ich weiß auch nicht genau, wenn man da alles findet. Oder shoppen. Oder eben Staubsaugen, man kann ganz viel Staubsaugen, wenn man Freude hat. Ich kenne einen, der war im Leitungsteam mit mir, recht lange Zeit, ein cooler Typ. Er ist schon im Seniorenalter. Und dann hat er dann aufgehört. Aber mit seinem Aufhören hat er auch irgendwie die Zeit völlig verlagert. Von Gott weg, irgendwie ist es praktisch. Mit der Tochter oder Sohn hat das Haus umgebaut, ganz viel Zeit gebraucht. Aber er war dann praktisch nicht mehr in der Gemeinde gewesen. Und meine Frage ist, wir nehmen ja immer Zeit eigentlich für das, was uns wichtig ist. Aber ist das, was ich mir wichtig oder was ich in meinem Leben wichtig finde, ist das auch für Gott wichtig? Ist das für Gott wichtig? Und vielleicht muss ich da auch andere Prioritäten setzen. Vielleicht musst du dir auch andere Prioritäten setzen, wo du merkst, das war jetzt verlorene Zeit gewesen. Das hat Gott gar nicht gebraucht. Ein fünfter Punkt, bis ehrlich. Kürzlich ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, ich spüre Gott einfach nicht mehr. Ich spüre Gott einfach nicht mehr. Solche ehrliche Aussagen sind ganz, ganz wichtig, weil Gott ist ja ein Gott, der nicht irgendwo fernab leben will, sondern er will ja ganz nah bei dir sein. Der Heilige Geist nimmt ja oder hat ja in deinem Leben Platz genommen und will ja erleben lassen, dass du die Gegenwart Gottes auch spürst und wahrnimmst. Und ich habe mir für mich überlegt, ja, wenn ich den Eindruck habe, ich spüre Gott zu wenig, dann sage mir einfach das. Heute. Und ich habe immer noch nicht recht gespürt, dann halt morgen auch wieder. Und halt eine ganze Woche und einen ganzen Monat. Und eben, wie ich es vorher schon erwähnt habe, sage ich manchmal, du, jetzt brauche ich auch wieder mal ein Wunder. Ein Wunder, dass ich merke, jetzt greifst du ein und tust etwas, um mich einfach ermutigen, damit ich andere auch wieder kann ermutigen. Der Paulus, der sagt ganz einen interessanten Satz. Und zwar sagt er, dass der heidnische Zuhörer, er sagt, das alles hat Gott getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn spüren und finden können. Und wirklich, er ist uns ja so nah. Gott ist uns ganz, ganz nah. Da gibt es noch einen zweiten Punkt, den man nie vergessen könnte. Im ersten Moment wirkt er vielleicht ein bisschen beunruhigend, aber es ist so, Gott kennt dein Leben in- und auswendig. Er kennt alles von dir. Jedes. Eben im Moment würde man das beunruhigend finden, aber ich glaube, es ist ganz gut und wichtig, dass er alles kennt. Er kennt deine Vergangenheit, er kennt deine Prägung, er weiß, wo du Mühe hast, was schwierig ist für dich. Er kennt aber auch deine Zukunft. Der Heilige Geist erforscht nicht nur Gott, sondern er erforscht auch dich die ganze Zeit. Und darum musst du Gott auch nichts vormachen, oder? Mir ist auch schon passiert, dass ich denke, jetzt habe ich Gott reingelegt, oder? Aber er hat ja schon alles gewusst, oder? Er hat alles gewusst. Darum kannst du mit deinen Fragen, die Fragen, die unter deinen Nägeln brennen, kannst du zu Gott kommen. Er kennt die Frage schon. Und was gut ist, er kennt vor allem die Antwort drauf. Er weiß, wie antworten. Und ich habe gemerkt, da kommt ganz ein tiefer Frieden, wenn man sich das vergegenwärtigt. Wenn ich in einem Problem stecke, weiß Gott weiß die Antwort schon. Der Bergpredigt sagt Jesus, euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas bittet. Ist doch genial, oder? Er weiß es. Im Vers sagt Jesus, euer Vater. Und er will das auch betonen. Er will auch mit euer Vater den Zusammenhang, den ganz engen Zusammenhang zwischen Gott und dir zeigen. Gott ist ein Vater, der dich kennt. Gott ist ein Vater, der dich liebt. Und Gott ist ein Vater, der sich wirklich um dich kümmert. Und Gott ist ein Vater, wo du absolut vertrauen kannst. Punkt 6, also ihr seht, wir nähern uns langsam am Ende. Noch ein bisschen Zeit. Bricht Gewohnheiten. Das tönt jetzt eigentlich auf der Beziehungsebene relativ komisch. In anderen Gebieten ist es natürlich gut, wenn man Gewohnheiten bricht, vor allem die schlechten. Aber gute Gewohnheiten und belebende Gewohnheiten, die muss man unbedingt behalten. Das ist ganz wichtig. Aber es gibt auch geistliche Gewohnheiten, die mit der Zeit nicht mehr so greifen, die sich vielleicht leer laufen. Ein Beispiel. Wenn ich meiner Frau immer rote Rosen schenke, aber für sie sind rote Rosen langweilig, dann muss ich doch irgendetwas machen, oder? Oder würdet ihr weitermachen? Na, sicher nicht. Wir können vielleicht gerne Rosen kaufen. Und dann vielleicht sind die erfrischender. Und im geistlichen Leben ist es manchmal auch so. Ich meine, ich erinnere mich, ganz lange Zeit in meinem Leben habe ich mit einer Bibellesebehilfe stille Zeit gemacht, mit Gott geredet und so Zeit mit ihm verbracht. Aber ab und zu habe ich da die Bibellesehilfe gewechselt. Und dann, das war völlig inspirierend gewesen. Da habe ich mit ganz neuen Ansätzen Gott weiter kennengelernt und dann habe ich vielleicht nach 2-3 Jahren wieder gewechselt. Oder dann habe ich eine Phase gegeben, wo ich die Bibel von Anfang bis zum Schluss durchgelesen habe. Und das so Freude gehabt, einfach gelesen und gelesen. Und auf einmal habe ich keine Freude mehr gehabt, dann habe ich wieder etwas Neues angefangen. Und wenn du merkst, dass geistliche Gewohnheiten Sachen sind, wo dich irgendwie dann nicht mehr weiterbringen, dann tu irgendetwas machen. Tu da etwas ändern. Interessant ist ja auch, man kann ja auch andere fragen, zum Beispiel im Hauskreis oder da in der Gemeinde kann man fragen, wie machst du stille Zeit? Und hast du Freude daran? Ich sage der andere, Da kann man gerade erzählen, wie man es selber macht. Oder, man kann ihn fragen, du, wie gestaltest du deine Gebetszeit? Und aus dem kann man lernen. Aus diesen Sachen kann man Sachen mitnehmen, wo man merkt, hey, das ist ja so gut, was der andere macht, das probiere ich auch einmal. Und ganz viele Sachen in meinem Leben, auch entscheidende Sachen, wichtige Sachen, habe ich gelernt, weil es jemand anders erzählt hat. Nicht, hey, das könnte ich doch auch mal probieren. Und dann ist es ganz genial. Jetzt, weil wir bis jetzt so lieb da gesessen sind, üben wir da gerade einmal. Da können wir dir ein bisschen zum Reden, dann kann ich kurz durchschnaufen. Ich werde ja Grossvater, mögt euch sicher erinnern, oder? Genau. Fragt doch einmal euren Nachbarn. Einfach so etwas aus dem geistlichen Bereich. Wie gestaltest du deine Gebetszeit? Oder wie lesest du in der Bibel? Ist das inspirierend oder wird es langweilig? Fragt doch mal euren Nachbarn. Ganz mutig. Und wenn der nichts sagen will, dann darf er einfach Nein sagen. Geht in nichts oder so. Das tun wir schon, oder? Ich könnte mir dann melden, dann rede ich nachher mit dem. Probiert es mal. Und vielleicht gehört ihr etwas, wo ihr denkt, oh ja, das könnt ihr auch mal machen. Also ich bleibe einen Moment ruhig. Es ist fast ein bisschen schade, euch zu unterbrechen. Aber ich meine, ihr könnt den Gesprächspartner, den ihr jetzt hatten, zu einem Kaffee einladen oder wenn es Männer gewesen sind, zu einem Bier oder wenn ihr denn gerne trinkt. Wichtig finde ich einfach, dass man sich immer wieder inspiriert, immer wieder neue Ideen bekommt und die dann auch umsetzen kann, so wie es gut ist. Oder der eine kann es so machen, der, der morgen um 6 Uhr aufsteht und dann eine halbe Stunde betet, kann vielleicht jemand anders nicht oder schläft immer ein, der betet dann vielleicht am Abend eine halbe Stunde. Einfach so inspirierende Gedanken mitzunehmen. Siebter Punkt, übe Toleranz. Wie reagierst du, wenn Gott nicht das tut, was du willst? Eine unverschämte Frage. Aber es ist ja so, im Prinzip sind wir uns gewohnt, das, was wir wollen, das kommen wir rüber. So sind wir geprägt, oder? Das, was wir wollen, kommen wir rüber. Also nach dem Leistungsdruck kommen wir auch da. Wenn du bei den Jungen jetzt das iPhone willst, dann spart man einfach ein bisschen und dann hat man es nachher, oder? Ganz einfach. Mein Sohn hat schon, glaube ich, alle Serien von iPhone durchgeschafft. Früher, als er noch jünger war, war er schon vor dem Laden am Morgen um 5 oder 4 Uhr und hat gewartet, bis neue rauskommt. Wenn das Auto kaputt ist, dann lässt man es flicken oder wenn man genug Geld hat, ersetzt man es sogar. Wenn du Hunger hast, dann gehst du zum Kühlschrank oder in den nächsten Laden und schnappst da irgendetwas, vor allem die Läden, die 24 Stunden offen haben. Meine Frau und ich sind während der Herbstferien zu Ungarn gewesen. Es war sehr schön, aber mir ist auch aufgefallen, dass es dort verschiedene Leute hat, die sehr, sehr arm sind. In Budapest zum Beispiel habe ich eine Frau gesehen, die ist bei einem Kübel gestanden, unten dran war ein Stapfer, oben dran ein grosser Eschenbecher. Und die hat angefangen, die Stummel rauszulesen, immer die, die noch ein bisschen etwas dran haben, um sich vermutlich eine neue Zigarette zusammenzusetzen. Ich bin aber nicht sicher, ob sie selber raucht oder ob sie das als Duschobjekt vielleicht für ein trockenes Stück Brot eingetauscht hat. Am anderen Ort habe ich einen älteren Mann gesehen, der hat so Säcke aus dem Abfall rausgenommen und an den Strick geschaut, hat es da irgendetwas drin. Und damit sie einfach irgendwie über die Runde kommen. Und ich habe dann für mich so überlegt, im Vergleich zu diesen Leuten, haben wir es ja schon unwahrscheinlich gut. Unwahrscheinlich gut. Aber was passiert, wenn zum Beispiel Krankheit oder Unfall oder so eine schwierige Situation uns überfällt? Bleiben wir dann treu bei Gott? Wir wissen ja nicht, warum Gott das jetzt macht. Wir wissen es nicht. Wir können es auch nicht auflösen, in den meisten Fällen ja nicht. Aber wir können einfach eins wissen, Gott meint es mit seinen Kindern gut. Im Römerbrief schrieb der Paulus der bekannte Vers da, dass eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber wirklich alles zu seinem Besten. Was jetzt ganz wichtig ist, wir sind ja nie allein. Als Gemeinde, und das ist ja so ein besonderes Gefäß, als Gemeinde können wir einander unterstützen, obwohl wir vielleicht gewisse Sachen nicht verstehen. Können wir füreinander beten, können einander ermutigen, können einander Briefe schreiben oder anrufen, einfach um den anderen zu stärken und zu begleiten. Ich will ein Beispiel zeigen, wir haben eine 65-jährige Frau, die hat ganz viel gemacht in ihrem Leben für Jesus. Für ihre Familien auch und ist immer wieder da gewesen, hat anderen Leuten andere Leute ermutigt. Und jetzt vor 2, 3 Jahren ist sie krank geworden. Das war vor einem Jahr. Vor einem Jahr ist sie krank geworden. Sie war ein paar Monate in der psychiatrischen Klinik. Sie war völlig erschöpft, abgemagert und hat nichts mehr mögen. Jetzt ist sie von Oetwil zurückgekommen, nach Velande, und ist jetzt dort im Pflegeheim mit 65. Wenn ich sie so anschaue, sieht sie aus wie 92. Und dann, als ich sie besuchen bin, habe ich ihr gefragt, wie es geht. Dann sagt sie, ja, sie können nicht mehr glauben, sie können nicht mehr beten, sie können nichts mehr machen. Dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, jetzt tun wir für dich glauben. Jetzt tun wir für dich beten. Und die Gemeinde hat angefangen, einfach für die Frau zu beten und zu glauben und sie zu stärken und zu stützen und ermutigen, weil sie es selber nicht mehr kann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man in so Situationen ein Fürbitte macht oder sogar ein Fürglauben. Damit die, die geschwächt sind, die nicht mehr weiterkommen, die vielleicht auch den Glauben ein Stück weit verlieren, dass die gleich gestärkt werden. Und ich bin sicher, wir beten auch bei dieser Frau um Heilung, ich bin sicher, dass Gott eingreifen wird. Ich weiss nicht wann, vielleicht müssen wir 10 Jahre beten. Aber ich bin sicher, dass er etwas tut und dass er etwas macht. Ein letzter Punkt, vielleicht sogar der wichtigste, zeig deine Liebe. Es ist so, wenn ich meiner Frau sage, ich habe dich gern, dann fängt sie immer an zu strahlen. Sicher? Also, die Ehemänner, die vielleicht das mal ausprobieren wollen, heute beim Mittag. Ihr werdet das Gleiche leben. Vielleicht staunt die Frau im ersten Moment, weil sie es jetzt nicht so viel gehört. Aber sie wird sich freuen. Sie wird sich freuen. Jetzt ist so, ich sage meiner Frau relativ viel, dass ich sie gerne habe. Und letztens ist mir der Gedanke gekommen, dass ich gedacht habe, ja, jetzt habe ich schon so viel mal gesagt, jetzt weiß sie es eigentlich, oder? Jetzt müsste ich es nicht mehr sagen. Aber das mache ich natürlich nicht, weil ich habe gemerkt, auch beim 100. Mal, beim 1000. Mal, und ich kann es 5, 6 Mal hintereinander sagen, sie freut sich immer, hat es seine Wirkung. Und darum bleibe ich dran. Und genau gleich freut sich Gott, freut sich Jesus, freut sich der Heilige Geist, wenn wir ihnen sagen, du, wir haben dich gern. Das ist ja das Zeichen von der Wertschätzung und von der Achtung. Und Gott verleidet es nie, das zu hören, wenn wir es ihm formulieren oder wenn wir es auf irgendeine andere Art und Weise zeigen, mit Lobliedern, mit Musik, mit einem Gedicht, was man denn kann, ihm einfach zeigen, du, ich habe dich gern. Wenn wir schauen, was für ein genialer Schöpfer das wir haben, da vorne zu primen, oder? Schauen wir mal die schönen Farben. Also ich habe mir vielleicht eine Farbe ausgedacht, oder? Gott hat sich x Farben ausgedacht, x Varianten. Und er freut sich, wenn wir ihm einfach sagen, ich habe dich gern. Acht Punkte. Ich lasse es nochmal ganz kurz stehen. Überlegen wir, welche 2, 3, die ganz stark Ambitionierten dürfen 4 nehmen. Was nehmen wir damit? Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir einfach heute Morgen die Zeit hatten, zum Hören, zum Sachen aufnehmen. Und ich bin froh, dass du ein Herr und Gott bist, wo jedes Einzelne ganz persönlich kennt und auch weiss, was es braucht für die Situation, die drinsteckt. Ich bin auch froh, dass du ein Herr und Gott bist, der wirklich zu seinen Kindern steht, der Freude hat an seinen Kindern, der seine Kinder auch weiterbringen will, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen knarzig ist oder mir stürzt. Danke, dass du dem parat bist und wieder aufhilfst, weiterhilfst und einfach segnen tust. Ich möchte bitten, Herr, für uns alle, die da sind, dass wir dich in den kommenden Wochen ganz Besonderes erleben dürfen. Dass du dich offenbarst und dass du uns ansprichst. Dass wir aber auch ermutigt werden, andere mit ins Boot zu nehmen, andere einzuladen und zu dir zu führen. Schenkt uns darin ganz, ganz viel Freude. Danke dir dafür. Amen.